Werbung. Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich, um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schlaft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so erkannte wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser und heute leider ohne Florian Kraschitzer. Ja, ich muss heute leider zuerst gleich mal sagen, dass ich heute ein bisschen improvisiere, weil ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, das Transcontinental Race ist für mich und für den Flo mehr oder weniger super gelaufen. Und wir möchten, nachdem wir letzte Woche schon mit Martin Moritz eine Episode direkt noch in Rumänien aufgenommen haben, jetzt ja über einige Wochen ziemlich im Detail erzählen und berichten, wie es uns gegangen ist. Jetzt ist leider so, dass der Flo krank ist und wir wollen aber euch jetzt nicht warten lassen, weil wir wissen, wie viele sie schon freien auf die nächsten Podcast-Episoden. Und jetzt haben wir uns überlegt, gemeinsam der Flo da sein Okay gegeben und gemeinsam mit der Podcast-Werkstatt haben wir die Idee gehabt, dass wir heute tatsächlich eine Episode veröffentlichen können. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen über ein Thema, das wir uns eigentlich für einen Abschluss vom Transcontinental Special aufgehoben haben, nämlich über den großen Sieger, über Victor Bosoni. Wir haben nämlich bei der Finisher Party, wo der Flo und ich auch noch dabei waren und der Victor eben auch, mit dem Victor ein bisschen geredet, beziehungsweise ich habe das Aufnahmegerät mitgehabt und auch ein Mikrofon und habe mich nach der Finisher Party mit dem Victor an den Strand gesetzt und wir haben eine Viertelstunde oder 20 Minuten geplaudert. Das Ganze auf Englisch und das werde ich natürlich ein bisschen moderieren und ein bisschen übersetzen und ein bisschen so interpretieren, was er gesagt hat und noch ein paar Hintergrundstories dazu liefern. Aber bevor wir jetzt zum Gespräch mit dem Victor kommen, möchte ich zuerst einmal die Chance nutzen, Ich habe das zwar auf meinen sozialen Medien schon mal gemacht, aber an der Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei allen bedanken, die dabei waren, die dort gewatcht haben, die auf den sozialen Medien verfolgt haben, wie das Rennen läuft und die mir Nachrichten geschrieben haben, die ich zuerst im Nachhinein gelesen habe, weil ich während dem Rennen einfach mich aus Instagram und Facebook ausgeloggt habe. Aber ich habe jetzt natürlich alles lesen können, ich habe nicht alles beantworten können, aber es war einfach richtig, richtig motivierend und ich habe auch trotzdem natürlich mitgekriegt, wie viele Leute mir die Daumen drücken und dem Flo natürlich, und das war schon eine sehr, sehr große Motivation. Ja, und wie gesagt, wir waren dann noch ein paar Tage auf Urlaub in Konstanza. Und es gibt ja noch Trainingslagern zum Beispiel oder noch großen Rennen oder auch bei den Profis, noch Rundfahrten, gibt es den sogenannten Open-Window-Effekt. Das heißt, dass man nach einer echt, echt harten körperlichen, über vielleicht mehrere Tage hinweg dauernden Belastung für eine gewisse Zeit, nämlich für dieses sogenannte geöffnete Fenster, für dieses Open-Window, ein bisschen ein geschwächtes Immunsystem hat, was irgendwie logisch ist. Und gerade in der Zeit, ein paar Tage nach so einer Belastung, ist man halt ein bisschen anfälliger für Viren oder für Infekte. Und genau sowas dürfte beim Flo eben passiert sein. Und deswegen lasst er sich für heute entschuldigen und schickt ganz liebe Grüße an alle, die uns zuhören. Und freut sich natürlich auch über aufmunternde Worte an ihn, damit er bald wieder gesund ist und wir dann nächste Woche spätestens wirklich loslegen können. Unser Plan ist es ja, zweimal die Woche jetzt was zu veröffentlichen, Episoden, und eben das Transcontinental Race über die ca. 4800 Kilometer vom Start bis ins Ziel in allen Details aus unseren beiden Perspektiven dann nochmal zu erzählen. Für mich hat es jetzt auch geheißen, wieder zurück in den Alltag. Also das bedeutet, es Radl wieder mal auf Vordermann bringen, lockeres Radlfahren, nicht unbedingt jetzt Training in dem Sinn, sondern einfach aktive Regeneration. Das heißt, wenn man, auch wenn man noch müde ist und ein bisschen ausgelaugt, trotzdem sich wieder anfängt zu bewegen, geht einfach die Regeneration besser. Die Durchblutung wird verbessert, die Muskulatur kann sich besser regenerieren und vor allem im Kopf, finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man wieder einen mehr oder weniger geregelten Tagesablauf hat. Zusätzlich haben wir jetzt ja eine Woche unseren Ultracycling-Shop quasi geschlossen gehabt, sowas wie Betriebsurlaub, und jetzt haben wir natürlich schon wieder sehr, sehr viele Pakete gepackt und verschickt. Das heißt, ja, jetzt ist wieder die gemütliche Zeit nach dem DCR vorbei und das heißt wieder die Ärmel hochkrempeln sozusagen. Körperlich muss ich sagen, ist bei mir alles okay. Vor allem, was mich sehr freut, ist, dass ich heuer keine Nervenprobleme habe in meinen Händen. Also taube Finger, wie ich sonst eigentlich immer gehabt habe, halten sich heuer absolut in Grenzen. Ich kann wirklich, das Feingefühl ist zu 95% vorhanden und absolut keine Bewegungseinschränkung. Das war die letzten Jahre bei mir immer noch ganz langen Rennen immer dasselbe Problem, mehr oder weniger, mit Therapie und Vitamin B. Nahrungsergänzungen ist das dann immer wieder gut geworden, aber heuer habe ich mir das wirklich erspart, weil ich beim Lenker sehr, sehr gutes, weiches Lenkerband verwendet habe und vor allem, weil ich im Laufe des letzten Jahres wirklich viel auch körperlich gearbeitet habe, und da ist dann sicher auch die Muskulatur in den Händen, in den Fingern ein bisschen stärker geworden und dann sind natürlich die Nervenbahnen auch etwas besser geschützt. Gut, aber bevor wir jetzt über alle möglichen Themen, die das DCR betreffen oder auch die Zeit nach dem DCR, bevor ich mich da jetzt in diesen Themen verliere, möchte ich ein Feedback der Woche einspielen. Und zwar war das ein Spotify-Kommentar auf unsere letzte Folge mit dem Martin Moritz.
Feedback der Woche.
Ihr habt sehr viele Rückmeldungen gegeben auf diese Episode und ich weiß noch ganz genau, wie der Martin gesagt hat, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel erzählt und ich habe jetzt quasi nicht aufgehört zu reden, und er hat sich teilweise fast ein bisschen Sorgen gemacht, dass er jetzt nicht zu viel und zu weit ausgeholt hat. Und der Flo und ich haben gesagt, okay, ich bin mir sicher, oder wir sind uns sicher, die Leute hören das absolut gerne. Und wir haben so viele Kommentare gekriegt, dass die die Erzählungen von Martin so mitreißend waren und so, dass die Zuhörer alle so begeistert waren und es hätte nur doppelt so lang gern dauern können. Und ganz lustig, einer dieser Kommentare war nämlich dann, macht's doch bitte mal eine Folge mit dem Victor Bosoni, aber irgendwie auf Deutsch. Und das geht natürlich etwas schwierig, weil der Victor ist aus Frankreich. Er kann aber zum Glück oder dankenswerterweise Englisch und deswegen haben wir unser Gespräch dann auf Englisch gehabt. Auf Deutsch geht es natürlich nur insofern, dass ich jetzt ein bisschen was über ihn erzähle. Also, Victor Bosoni, echt spannend. Er ist für die Langstreckenszene wirklich sehr jung und zwar geboren 2001, das heißt, er ist jetzt 23 Jahre alt und hat aber schon in seiner Jugend Radrennen bestritten und hat zum Beispiel 2019 schon richtig gute Erfolge gehabt in der Juniorenkategorie, hat er eine Etappe gewonnen, der Tour Cos Ogual-Seven, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, hat in der Gesamtwertung einen dritten Platz belegt und ist dann auch in ein besseres Team aufgestiegen. Aber er hat halt immer wieder gesundheitliche und körperliche Probleme gehabt. Und irgendwann haben medizinische Tests ergeben, dass in seinem Hormonhaushalt durch eine genetische Fehlfunktion irgendetwas nicht hundertprozentig passt. Das heißt, er hat dann 2022 mit dem Straßenrennsport aufgehört, hat sich dann einer langfristigen Behandlung unterzogen und hat danach aber gesagt, eigentlich interessiert ihn Ultracycling viel mehr. Und dann hat er 2023 das erste Mal an einem sehr langen Radlrennen teilgenommen, und zwar beim North Cape 4000. Wobei, das ist eigentlich kein Radlrennen, wie wir gleich hören werden, sondern sie bezeichnet sich selbst ja als Ultracycling-Event und vermeiden das ganz stark, dass es als Rennen bezeichnet wird. Obwohl es natürlich unter den Aktiven oft wie ein Rennen gefahren wird. Und was beim North Cape 4000, glaube ich, einzigartig ist, oder was ich sonst von keinen Rennen zumindest kenne, ist, es gibt eine Mindestzeit. Das heißt, man darf nicht zu schnell fahren. Und der Hintergrundgedanke ist der, dass die Veranstalter möchten, dass man nicht durch zu wenig Schlaf sich selbst in Gefahr bringt und natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Das heißt, aus Sicherheitsgründen darf man nicht unter einer gewissen Zeit ins Ziel kommen, damit eben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor allem quasi genug schlafen, dass nicht der Schlafentzug und das Fahren unter zu wenig Schlaf quasi forciert wird. Jetzt ist der Victor aber zu schnell angekommen, einen Tag zu früh, und als erster Finisher ist er dort angekommen. Das heißt, er hätte am nächsten Tag noch einmal kommen müssen. Er ist quasi ein Stück retour gefahren, hat irgendwo eine Unterkunft genommen und am nächsten Tag ist er dann aber nicht mehr hinkommen. Er hat gesagt, er war körperlich dann schon irgendwie nicht mehr fit, hat Knieschmerzen gehabt und er hätte auch keine andere Möglichkeit gehabt, dorthin zu kommen. In Wirklichkeit ist er einfach heimgefahren und er hat jetzt keine Lust mehr gehabt, da irgendwie einen Tag zu warten und dann nochmal ins Ziel zu fahren. Das heißt, er ist offiziell disqualifiziert worden, war aber natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, weil er halt unter Anführungszeichen zu schnell war beim North Cape. Und 2024 war er das erste Mal beim Transcontinental Race dabei und das ist damals schon eine ziemlich große Geschichte gewesen. Wir haben das schon erzählt, aber nur noch mal als kurze Erinnerung. Wir haben nach dem Start in Roubaix den ersten Checkpoint in Slowenien gehabt, in Kranjska Gora. Und davor war noch der verpflichtende Abschnitt der Parcours über den Mangart und den Vršič Pass. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr lange Strecken gehabt, von Nordfrankreich bis Slowenien, wo man selbst die Route planen kann. Und die Überquerung der Alpen war natürlich auf vielen Wegen möglich. Viele sind die Route gefahren über den Fernpass und den Brenner. Das ist eine relativ günstige Route, weil wenige Höhenmeter, allerdings sehr viel Verkehr. Ich persönlich habe mich damals entschieden für Obertauern und Katschberg. Das hat auch nicht so viele Höhenmeter und ist auch relativ kurz. Das haben wir der Großteil hat eigentlich die gleiche Route genommen. Und ganz, ganz wenige sind über den Großglockner gefahren. Das ist natürlich der härteste Anstieg und den haben die meisten vermieden. Der Victor ist über den Großglockner gefahren, hat dann irgendwo in Kärnten realisiert, dass er seinen Reisepass vergessen hat. In Bayern. Und dann hat er umgedreht, ist zurückgefahren, hat den Reisepass geholt, ist noch einmal über den Großglockner gefahren und hat insgesamt 550 Kilometer Umweg gemacht. Hat aber nicht aufgegeben, ist weitergefahren und hat schlussendlich den 24. Platz in Istanbul belegt und hat dann für diese Leistung von den Organisatoren und von der Rennleitung des TCR hat er den Resilience Prize bekommen und von Dotwatcher hat er sogar den Perseverance Award verliehen bekommen am Ende des Jahres und das bedeutet so viel wie Perseverance ist die Beharrlichkeit. Ja, und man hat damals wirklich schon gesehen, dass er absolut außergewöhnlich fährt, also im Sinne von einer ungewöhnlichen Taktik. Er fährt nämlich wirklich sehr, sehr schnell und macht aber sehr lange Pausen. Und das hat man dann zum Beispiel ganz deutlich gesehen am letzten Abschnitt vom Checkpoint 4 bis ins Ziel nach Istanbul. Da haben bis dorthin der Team De Witte mit 47 Stunden 38 und dahinter ich mit 47 Stunden 58 die schnellsten Zeiten gehabt. Und dann ist der Victor gekommen, zwei Tage später, und hat mit 40 Stunden 21 unsere schnellste quasi Abschnittszeit um 7 Stunden unterboten. Das heißt, er war natürlich zwei Tage später dort, aber er hat um über 7 Stunden den Abschnitt schneller gemacht als wir davor. Das hat eigentlich schon darauf hingedeutet, dass er wirklich sehr, sehr schnell fährt, auch gegen Ende hin. Und das hat sich heuer bewahrheitet. Also wir haben ihn ja auf unserer Liste gehabt für absolute Favoriten, wo wir uns erwarten, dass da eine super Leistung zustande kommt. Und das hat der Victor jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich würde sagen, mit dieser Vorgeschichte haben wir jetzt, glaube ich, genügend gehört und steigen jetzt einfach ein in das Gespräch, was der Victor und ich nach der Finisher Party gehabt haben.
Victor, at first, now we have been like 1 week in Constanza, we just had the Finisher's Party. And yeah, I want to say big, big congratulations to you. And it was so impressive to see your race and especially your tactics. How did you decide to find a strategy to sleep a lot and ride so fast?
Yeah, it was my strategy at the beginning. I really trust about to sleep 5 hours per night because for me it's a basic of recovering to sleep and especially in race during 10 days I know that at the end of the race I will be stronger than others that's sleeping 3 hours or less to sleep more you can easily doing no sleep a night not lose so much of your power and for me it's a real advantage.
Yes, I think so because if you sleep just a little bit and you're very tired and you're a little bit slower, then in the end there is no extra potential for you because when you don't sleep most of the time, like just sleep for 1 or 2 hours every night. You cannot reduce the sleep in the last nights, but you can. When you sleep 6 hours per night or something, 5 hours in the last night when it's necessary, or when you race to the ferry, you can like reduce the sleep for this one night and you still have the power. I don't know if you realized it, but there was one night we had the same hotel. It was in Briançon before the Sestriere parkour. And I was coming to the hotel and I see that the bike from Victor Bossoni is in the hotel already. And I thought, oh, maybe he has a problem. Maybe he's a little bit tired because he's already checked in so early. And then when I get up after 3 hours of sleep, your bike is already still there. And I think, oh, he really has a problem because he's sleeping very long. Of course, he did not have a problem. Did you ever have any real big problems in the race, or was it just really like very, very smooth and you have been strong all the time?
At this moment, at this night, I forget to plan my alarm, yeah. My phone, and I slept 1 hour extra. I slept at this night 6 hours maybe, and yes, I was yeah a little bit yeah it was not perfect, but it was okay. Sleeping 1 hour extra, it was good for me, and yeah, my race really doing well all the time. I did not have a problem. It was really, really smooth. I didn't got punctures. It was really smooth. I was really confident in my tactics to get 5 hours sleeping by per night. At the end of every day, I was not too far from the leaders, and I knew that at the time I can get the lead, and
I really think that this is very impressive, because you are 23 years old and you already have this confidence. You really like trust yourself and you trust your strategy. A lot of other people, they get like nervous when they don't get into the leading position, or they like forget about their tactic and they just try to go to the leaders now at the moment. But you like stay calm and you wait until the end of the race before you like push to the final attack. I think one time in the race you had some problems with your voice, with your like breathing. What was that?
I was sick in the start of the race. I was sick. I get cold, and in the race with the downhill of the Tourmalet, I felt I got a problem in my in my throat, and after that I lost my voices, and I got some things in my throat, and after my breaths were very difficult, and it was not easy, but our body is incredible, and after I recover from my illness, and it was at the finish I were good, and it's incredible.
I think you slept a lot more than most of the fast people in the front of the race. Did you sometimes have little bit problems with like tiredness or falling asleep on the bike or really losing the focus? Because I know how it feels to sleep just 1 hour per night. I did this in Race Across America, but this is with support crew. It's a little bit easier. And in the Transcontinental, I am sleeping about 3 hours, but still sometimes my eyes are like closing and I really lose the concentration. And in the night, I had some errors with navigation because I was too tired. Did you also have these problems, or have you been clear in your head all the time, in your mind?
When I slept 5 hours, I never had this kind of problems. The only The only times I got this problem, it was after the first night, because I didn't sleep, and after the night of before the ferry, because I slept only one hour and a half, and yeah, for me it's important to don't have this problem, because I prefer to listen my body, when I am tired like this, I really want to sleep, maybe 5 minutes, or it's enough to don't have these problems, but I prefer to sleep much in the night.
Yeah, in this moment, I really want to say that it's, I think, a very important message, because you are like showing the people that it's a much better strategy to like sleep more and ride fast, because I think it became better now during the last years, but like 10 years ago, people thought that the best strategy is to sleep just maybe 30 minutes or 1 hour in the night and don't stop and always be on the bike and never stop. But this also becomes dangerous, because we are in the traffic, we are on the road, you can crash, and it really can become dangerous for yourself and for other people on the road. So I think it's just great to see that you are like enforcing the strategy of sleeping a lot.
Also ich möchte an dieser Stelle kurz zusammenfassen, was wir da besprochen haben. Also was man nicht gehört hat, weil das der Victor quasi parallel gesagt hat, während ich das Mikrofon gehabt habe, und wir haben nur ein Mikrofon gehabt bei dem Gespräch. Also er hat sich wirklich von Herzen bedankt und hat sich sehr gefreut über die Glückwünsche. Und wir haben dann zuerst natürlich über das gesprochen, weil er wirklich sehr viel schläft und sehr schnell Radl fährt. Und es ist natürlich eine geniale Strategie, aber ich möchte jetzt noch dazu sagen, es ist nicht so, dass jeder, wenn er mehr schläft, automatisch schneller fährt. Also das muss man schon körperlich wirklich drauf haben. Und er ist halt absolut, absolut stark und absolut ein Top-Radlfahrer. Wenn jetzt jemand, der einfach nicht so schnell fahren kann, dem hilft es auch nicht, wenn er 5-6 Stunden schläft. Man wird dann nicht so viel schneller. Du musst schon irgendwie alles zusammenpassen. Also diese Strategie ist nicht für jeden anwendbar. Aber trotzdem, für den Victor haut es halt super hin, weil er eben diese Grundgeschwindigkeit hat. Und ich finde halt auch super, dass er quasi diese Botschaft rausschickt. Nämlich, dass man, wenn man solche Rennen schnell fahren will, dass es nicht darüber funktioniert, dass man weniger und noch weniger und vielleicht gar nicht Schlafpausen macht, sondern man kommt dann schnell ins Ziel, wenn man schnell Radl fährt und wenn man wenig Zeit vertrödelt und wenig Probleme hat und vielleicht eine kluge Strategie hat, um Probleme zu vermeiden. Aber es ist durchaus möglich, mit mehr Schlaf und damit auch sicherer unterwegs zu sein. Das Lustige war, wir haben uns einmal getroffen in Briançon, das war kurz vor Checkpoint 3, also der letzte Schlafstopp in Frankreich, da haben wir lustigerweise das gleiche Hotel gehabt, und als ich eingecheckt habe, das war so circa um 23 Uhr, ist im Radraum des Hotels, weil wir haben dort die Räder nicht mitnehmen dürfen aufs Zimmer, das Radl vom Victor gestanden. Das habe ich natürlich gekannt, weil wir uns vorher schon ein paar Mal im Rennen begegnet sind. Und ich habe mir gedacht, Victor schläft schon sehr früh, vielleicht hat er gesundheitlich irgendein Problem, vielleicht läuft es doch nicht so gut. Und dann bin ich 3 Stunden später aufgestanden, also nach 3 Stunden Schlaf, und das Rad von Victor steht immer noch da. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er tatsächlich irgendwie zu kämpfen und schläft jetzt länger. Und in Wirklichkeit hat er gesagt, er hat normal immer 5 Stunden geschlafen pro Nacht. In dieser Nacht hat er vergessen, den Wecker zu stellen, und es waren tatsächlich 6 Stunden. Er hat da quasi ein bisschen verschlafen, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er aufgrund dieser Taktik irgendwie unterwegs im Rennen einmal gröbere Probleme gehabt hat, weil gerade diese Sachen mit Müdigkeit, so wenig schlafen, Fokus verlieren, unkonzentriert sein. Es kann dazu führen, dass man Navigationsfehler macht oder dass man vielleicht im blödesten Fall einen Sturz hat oder einfach schlechte Entscheidungen trifft und durch das dann halt auch natürlich langsamer wird und hat er halt wirklich gesagt, dass er solche Probleme nicht gehabt hat. Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert, weil über so eine lange Dauer ist es natürlich schon ein wünschenswerter Zustand, dass man sich diese Probleme erspart. Vor allem hat man mit der Strategie halt immer das Potenzial, wenn es dann wirklich einmal drauf ankommt, wie zum Beispiel beim, unter Anführungszeichen, Sprint zur Fähre oder dann auch vielleicht die letzte Nacht vor dem Ziel. Man kann dann, wenn es nötig ist, einmal den Schlaf reduzieren oder mal eine Nacht durchfahren. Wenn du permanent an der Grenze fährst und so wenig schlafst wie möglich, dann hast du dieses Potenzial nicht und du kannst am Schluss oder in entscheidenden Phasen nicht zusetzen. Der Viktor hat immer gewusst, er kann zusetzen, wenn es nötig ist. Einfach indem er dann nicht 5 Stunden schläft, schon gar nicht 6 Stunden, sondern dann nicht vielleicht wirklich nur mal ausnahmsweise 1 Stunde, wie er es eben am Weg zur Fähre gemacht hat. Ich habe auch bemerkenswert gefunden, und das habe ich mir auch gesagt, dass er quasi seiner Strategie so vertraut, weil selbst ist bei mir merke ich das, wenn ich auch am Start weiter hinten bin und das einmal ein bisschen in meinem Bereich angehe und nicht das Tempo der schnellsten mitfahren am Anfang, so nach 2-3 Tagen denke ich mir schon, jetzt wäre es an der Zeit, einmal ordentlich Boden gut zu machen und mich nach vorne zu arbeiten. Und wenn es dann nicht gelingt, dann wäre ich irgendwie ein bisschen unlocker, das beschäftigt mich dann. Und er ist halt wirklich, er war lange Zeit des Rennens niemals in Führung. Er war immer so auf Platz 2, 3, 4, aber er hat einfach gewusst, er braucht einfach Zeit und er vertraut der Strategie und früher oder später wird seine Strategie funktionieren. Und das finde ich gerade in so jungen Jahren schon echt bemerkenswert, dass man da so viel Vertrauen hat in seine eigene Herangehensweise. Er sagt auch, dass er die einzigen Probleme, die er gehabt hat, waren zu Beginn. Er hat eine Verkühlung gehabt, er hat so eine heisere Stimme gehabt, zwischenzeitlich hat er gar nicht reden können, also so Halsweh, aber es hat ihn in seiner Leistung nicht beeinflusst, er hat zwischendurch einfach ein paar Tage nicht sprechen können und einfach das Sprechen vermieden. Aber er sagt, es ist halt unglaublich, welche Regenerationsfähigkeiten unser Körper hat, der menschliche Körper, und es ist dann im Laufe des Rennens eben immer besser geworden, diese leichte Verkühlung. Ja, und jetzt hören wir weiter, was der Viktor zu sagen hat.
Do you remember we both met on the road about 24 hours before the ferry? After the Siena parkour, the Strade Bianche parkour, we had just like 2 minutes, we were talking.
Yeah.
You have been, I think, in a shop to get food and drinks. And I had just 2 punctures in the whole race and I had 1 puncture. I had to repair it. And when I continue and you continue, we meet on the road. And you have been so sure, because we talked about the ferry and you said you are sure you go to get it. And I said, I also hope to get it. But honestly, a few hours later, I had a really tough time. I needed to stop. I needed to sleep. I had a navigation error and I lost like, I think 1-2 hours to you. And I was too slow to catch the ferry. Have you really been 100% sure in that moment, or have you just told me because of like mental games a little bit?
No, at this moment, I really trust that I could get the ferry, but some hours after, in the middle of the night at 4 a.m. I think, I got a lot of lack of confidence, and I didn't trust anymore to get the ferry, and I wanted to find an hotel to sleep, and I made 1 hour to find it, and I didn't find an hotel, and after 1 hour, I found an hotel, and I just with a door open, I go to just in the door, and and slept 1 hour just on the floor, and after my sleeping, and I told me that I completely not doing the perfect things, and after I saw how many kilometers per hour I could have to take the ferry, and I told me okay, you have to do a TT to until the ferry.
Time trial.
A time trial, and I got very good legs, and in the climb I was very on fire, full gas, and finally all the things going well, and we got a tailwind near from Bari, and I finally get the ferry, just 30 minutes before, it was incredible, and I was very lucky because in the night it was not good.
Yeah, you know, when I realized that I lost about 2 hours to you, and I was sure I cannot make it. It's not realistic anymore. I slow down. I went to a hotel. I sleep for 8 hours because I know I have to wait for the next day, a whole day of waiting. I was a little bit disappointed in this moment. But then I watched the live tracker, and I see Martin Moritz and Victor Bossoni. They will not make it. But then finally you get faster and faster, and you get closer and closer to the ferry. And then I see, oh, they are going to make it. So now the race is like, for me, it's over. You have like two people, like in a tennis tournament, you have two people in the final. But have you been sure that you are going to be the faster one in the final because you have better recovery?
Yeah, because when I arrived to the ferry, I saw Martin and... And Martin was really destroyed, and I was confident because I was better climber. The Balkan with in Albania, North Macedonia, it was very difficult with a lot of elevation and. I was confident, when we got the first parkour, Martin got a lot of problems, and I made a huge gap in a few time, and I really begin to trust about my victory.
Ja, wir haben vorher schon vom Victor gehört, dass er sich seiner Strategie immer sehr, sehr sicher war. Und er hat jetzt auch noch gesagt, dass er quasi immer auf sein Körpergefühl hört. Das heißt, er hört auf die Signale, die er von seinem Körper kriegt, und die kann er halt quasi auch noch dann richtig fühlen oder interpretieren, wenn er halt geschlafen hat. Das ist auch noch ein weiterer Faktor. Und er war sich eigentlich immer sehr sicher, nur an dem Tag, wo es quasi zur Fähre gegangen ist, da hat er kurz einmal Probleme gehabt. Das war eben eine Situation, da haben wir uns getroffen nach dem Strade Bianche Parcours. Das war Parcours 4a südlich von Siena. Da sind der Nicola und der Victor kurz vor mir aus dem Parcours rausgekommen, und wir waren wirklich alle innerhalb von 5 oder 10 Minuten. Und die beiden waren einkaufen. Ich habe auf meinem Garmin die Wasserquellen einzeichnet gehabt und habe mir gedacht, jawohl, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil. Und ich habe nämlich nichts zum Essen braucht, ich habe nur Flüssigkeit braucht und habe noch Aperoton-Pulver gehabt. Bin zum Brunnen gefahren, den ich gefunden habe auf meinem Garmin-Display, habe Wasser getankt, mit Pulver aufgefüllt und war quasi bereit zum Weiterfahren. Leider habe ich dann einen meiner zwei Reifendefekte gehabt und dann habe ich doch müssen stehen bleiben, Schlauch wechseln. Da war so ein Drahtstück, also wirklich so ein spitzes Eisen, hat sich durch den Mantel durchgestochen, durch einen Aerotanschlauch, da kann das beste Material nichts dagegen machen. Und als ich dann weitergefahren bin, war der Victor auch von seinem Einkauf fertig und wir haben uns kurz getroffen und er hat zu mir wirklich gesagt, hey, er ist sich komplett sicher, er schafft es auf die Fähre und er wird jetzt die Nacht durchfahren und nicht schlafen. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube auch, dass wir es schaffen können und dass ich es schaffen kann. Und während ich dann ein paar Stunden später wirklich einen Einbruch gekriegt habe und ein Navigationsproblem gehabt habe und dann mich schlafen legen habe müssen, hat er eigentlich Ähnliches gehabt. Da hat er wirklich einmal, im Prinzip ist er sich nicht mehr sicher gewesen, dass er es wirklich zur Fähre schafft. Er hat dann auch eine kurze Schlafpause machen müssen, hat ein Hotel gesucht, hat keins gefunden und hat eine Stunde später quasi dann ein offenes Hotel gefunden, das aber nicht besetzt war, aber die Tür war offen. Und er hat sich dann einfach eine Stunde quasi in die Hotellobby gelegt, in den Aufenthaltsraum und hat dort am Boden geschlafen. Und dann hat er im Prinzip alles zusammengepasst. Er hat gesagt, er ist wirklich, er hat immer bessere Beine gekriegt. Er ist den 4P-Parcours, also noch einen größeren Anstieg, da hat er wirklich, da hat er gesagt, er war on fire beim Bergauffahren. Und dann ist auf der langen, geraden, auf der ewig langen Gerade und auf der Ebene Richtung Bari ist dann zum Schluss sogar noch Rückenwind dazugekommen und hat im Transcontinental Race im offiziellen Podcast gesagt, es war wie ein a gift from the gods, also ein Gottesgeschenk, das da am Schluss Rückenwind gegeben hat. Und er hat dann quasi mit 30 Minuten vor der Fährabfahrt ist er noch am Hafen gewesen, hat noch einchecken können und war da natürlich super glücklich und hat dann wirklich gesehen, wie es dem Martin geht, dass er da ziemlich zerstört ausgeschaut hat und wie er dann in Albanien eher der Victor, der sicher am Berg noch eine Spur schneller fährt, wie er dann gemerkt hat, der hat da jetzt einen relativ großen Vorsprung am ersten Anstieg, hat er sich eigentlich schon irgendwie zu denken getraut, dass er das Rennen gewinnen kann, wenn's gut weitergeht. Und dann hat es eben noch eine Situation gegeben am Weg Richtung Ziel, wo die Brücke über die Donau zwischen Churchu und Ruse von der Rennleitung gesperrt worden ist. Das war vor dem Rennen ein viel diskutiertes Thema. Also es hat in der offiziellen Chatgruppe für TCR Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat es immer wieder so Fragen gegeben. Man spricht ja nicht über die Routenplanung, aber es war doch klar, nördlich der Donau, südlich der Donau, darf man die Brücke verwenden, ja oder nein? Es ist eine E-Straße, die E-Straßen darf man nicht fahren. Der Fußweg entlang der Brücke ist ziemlich gefährlich. Da hat es ein YouTube-Video gegeben, das habe ich mal gesehen, wo wirklich so Löcher in dem Fußweg waren. Also das war so ein alter, baufälliger Metallsteg, wo man da quasi so entlang geht mit einem Handlauf. Und das war alles ziemlich beschädigt und ich habe mir das angeschaut und gedacht, nein, das ist mir zu gefährlich, aber von der Rennleitung hat es keine Brückensperre gegeben. Und erst als der Victor dann quasi als Führender im Rennen zu der Brücke gekommen ist und er wollte eben diesen Fußweg auf der Seite der Brücke fahren, hat die Rennleitung vor Ort gesehen, dass es echt zu gefährlich ist und hat ihn da quasi aufgehalten und gesagt, er muss eine andere Route finden. Und wie es ihm da gegangen ist, hören wir jetzt weiter im Interview.
Werbung. Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut's einfach nach unter steadyhq.com/sitzfleisch. Und Flo immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade auf den Tag gelegt hast, ist genial.
Werbung Ende.
Yeah, but then there was one moment, I think you got a little bit nervous. Because I just tell you my story about the bridge from Romania to Bulgaria. Like 2 weeks before the start, I was going to use this bridge, like you did. And then I realized, like 2 weeks before the race, that this is a forbidden E-road. So it's not allowed to ride the bike over the bridge. And then I saw a YouTube video where some people walk the bridge, and there is a small walking path at the side of the bridge, but it's very dangerous. There are holes, you can like fall down into the river, and it is broken down a little bit, so it's I think I will maybe not do it. I will take one of the ferries over the Danube. But then I see on a live tracking that you go to the bridge, but also the race director was on the bridge, and then suddenly you turned around. And then we get the message on the WhatsApp group that the bridge is too dangerous. Nobody is allowed to use the bridge. And you have been like the guy with the bad luck because you were stopped from the race director. So one question is, what was your plan originally? Did you want to like use the sidewalk of the bridge? And how did you have a plan B for like going on the North Shore? Or did you just have to improvise and make a plan?
Yeah, it was my first plan. It was to cross the bridge, but
footwalk.
Yeah, on the footwalk.
Yeah.
when the race director comes on me, he said that it was too dangerous, but a policeman says me go, but it was too dangerous, and I had to accept this decision, but I got no plan B, so I got to improvise, and the only way was to go to Silistra and to take a ferry. It was an error to have no plan B, because when I arrived to the ferry, it was too late, and I had to wait until 7 a.m. The days after, and it was error, because if I had less sleep before, I could get the ferry, there is always to learn in ultra, it was a good lesson, Martin was too tired to close the gap, but it could be also.
Yeah, I think it would have been a little bit unfair maybe if Martin catch you because the race director stop you on the bridge, and then you lose the race for this reason. But now Martin was very tired already, so he was too far behind. You could like wait for the morning ferry and then cross the Danube and then ride to the finish line and celebrate your well-deserved victory. It's just, I'm really, you know, I also had the goal to win, but of course you cannot always win, and sometimes other ones are better, and I really like have so much respect for you and also for your strategy, and I'm really happy that there is such a good winner this year in the race, and I want to congratulate you again.
Thank you, Christoph. It's an honor for me to have a chat with you and to compete with you. You're a legend for me, I'm very happy.
What about your future plans? Will you do like off-road racing in the future or come back to TCR? Do you already know?
I'm already registered for the Atlas. Atlas Mountain Race next year. I really want to discover this kind of race and off-road. It's different, but it's very exciting, and there is so much things to do in ultra, and I want to explore the whole part of ultra, and maybe I will be back for the TCR, but I don't know when.
Yeah, this is very bad news for the Atlas Mountain Race riders. And if you do not come back, it is very good news for TCR riders. But if you come back, I think everybody will be happy to have you in the race and compete with you. Thank you.
Thank you, Christoph. Thank you.
Okay, perfect. Hey, thank you so much.
Ja, also die Zieleinfahrt beim Victor war wirklich turbulent. Die Polizei hat auf der Friendship Bridge, wie sie heißt, also die Donaubrücke zwischen Giurgiu und Ruse, noch gesagt, ja, er kann eh fahren, und man sieht auf der Heatmap, auf Strava zum Beispiel, dass ganz viele Menschen da drüber fahren mit dem Radl, weil es ist von der Straßenverkehrsordnung ja erlaubt, nur vom TCR ist es quasi nicht erlaubt. Und sein Problem war, als dann die Rennleitung gesagt hat, das darf eben nicht befahren werden aus Sicherheitsgründen, dass er keinen Plan B gehabt hat. Und dann hat er wirklich müssen improvisieren, hat gesehen, dass es weiter östlich, also Richtung Ziel, wenn jetzt noch auf der Nordküste weiterfahrt, noch eine letzte Fähre gibt, nach Silistra. Und Silistra ist diese Stadt, wo quasi der finnische Parcours beginnt. Also wenn er die Fähre nimmt, dann passt alles. Nur, weil er eben diesen Plan B nicht gehabt hat, hat er das Timing nicht wirklich gut getroffen, und er hat die letzte Fähre am Abend verpasst. Er sagt im Nachhinein, hätte er diesen Plan B gehabt, dann hätte er die Nacht früher eine Stunde weniger geschlafen, wäre eine Stunde früher bei der Brücke gewesen, eine Stunde früher bei der Fähre gewesen und hätte noch eine Fähre erwischt. Dann hätte er mit einem riesen Vorsprung gewonnen. So hat er müssen dort warten, schlafenderweise natürlich bis 7 in der Früh auf die nächste Fähre, aber sein Glück war, dass der Martin Moritz, wie wir in der letzten Episode gehört haben, schon körperlich wirklich zu kämpfen gehabt hat und mit seiner Sattelstütze, der ihm reingerutscht ist, dann Oberschenkelschmerzen gehabt hat und Knieschmerzen und deswegen nicht in der Lage war, eigentlich die Situation zu nützen, weil es hätte nämlich wirklich ganz, ganz spannend und eng werden können, nachdem der Victor da quasi die Nacht hat müssen absitzen. Und ja, dann hat er es eben mit der nächsten Fähre am Morgen geschafft und hat das Transcontinental nach 10 Tagen und 16 Stunden am ersten Platz beenden können. Ich habe dann auch noch gefragt, was er in Zukunft machen möchte, ob er schon Pläne hat, und er hat gesagt, ja, Atlas Mountain Race ist er schon angemeldet nächstes Jahr im Frühling. Und das Transcontinental kommt da, er kommt vielleicht nochmal zurück zum TCR, aber er weiß es noch nicht und er weiß noch nicht wann. Und ich glaube, das sind schlechte Nachrichten für alle, die nächstes Jahr am Atlas Mountain Race mitmachen. Und vielleicht gute Nachrichten für alle, die beim TCR mitfahren. Und falls der Victor wieder zum TCR kommt, sind es natürlich auch gute Nachrichten, weil es ist einfach eine große Ehre und eine super Sache, mit ihm im gleichen Rennen unterwegs zu sein. Ja, und ich glaube, damit können wir im Prinzip jetzt zum Ende kommen für heute. Wir haben jetzt nicht wirklich eine englische Episode gehabt, wie wir uns schon länger mal überlegt haben, aber doch in Victor eingeladen gehabt mit einem englischen Interview. Ich hoffe, es war für alle gut verständlich. Er hatte heuer im Frühling auch schon das Desertus Bike gewonnen in Spanien, über 1474 Kilometer in 2 Tagen 14 Stunden. Das ist ein Kilometerschnitt von 565 Kilometern pro Tag. Und dann hat er auch das Trucker 560 gewonnen. Also es war wirklich eine Top-Saison für ihn. Und ja, man kann wirklich nur gratulieren und gespannt warten, was in Zukunft vom Victor noch alles zu sehen sein wird. Ich würde mich freuen, mit ihm wieder mal gemeinsam in einem Rennen zu fahren. Und ja, jetzt hoffe ich nur mehr, dass der Flo bald wieder gesund wird, dass wir bei der nächsten Aufnahme wieder zu zweit sind. Das sind wir ganz sicher. Wir wissen noch nicht ganz genau, unser Plan wäre gewesen, Dienstag und Donnerstag oder Montag und Donnerstag Sitzfleisch-Specials zu veröffentlichen. Je nachdem, ob der Flo wieder fit ist, hören wir uns dann nächste Woche. Und bis dahin macht es am besten so wie der Victor. Fahrt schnö mit dem Radl und schlaft euch immer wieder gut aus. Also, Bis bald. Ciao.
Podcast-Werkstatt.